Nun lese ich uns die Verse aus dem 23. Kapitel 1 bis 11. Paulus sah den Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen gewandelt vor Gott bis auf diesen Tag. Der hohe Priester aber, Ananias, befahl denen, die um ihn standen, dass sie ihn aufs Maul schlügen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzest du mich zu richten nach dem Gesetz und heißest mich schlagen wider das Gesetz? Die aber umherstanden, sprachen: Schiltst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben: Dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Da aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt um der Hoffnung der Auferstehung willen der Toten. Da er aber das sagte, ward ein Aufruhr unter den Pharisäern und Sadduzäern und die Menge zerspaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es sei keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es ward aber ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Pharisäerteil standen auf, stritten und sprachen: Wir finden nichts Arges an diesem Menschen. Hat er einen Geist oder einen Engel gesehen und mit ihm geredet, so können wir mit Gott nicht streiten. Da aber der Aufruhr groß ward, besorgte sich der obere Hauptmann, sie möchten Paulus zerreißen, und hieß das Kriegsvolk hinabgehen und ihn von ihnen reißen und in das Lager führen. Des andern Tages aber in der Nacht stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du von mir zu Jerusalem gezeugt hast, also musst du auch zu Rom zeugen. Es ist wunderbar, dass Gott uns niemals fallen lässt. Auch wenn wir Wege gehen, die manchmal nicht in seinem Sinne sind. Denn Paulus war ja bereits schon, und das hatte er in der Rede vor dem Volk gesagt, schon angesprochen gewesen durch den Herrn. Er war entzückt, als das erste Mal nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kam und sah den Herrn wieder, der zu ihm ja gesagt hat: Eile und mache dich behend von Jerusalem hinaus, denn sie werden nicht aufnehmen dein Zeugnis von mir. Und wiederum sagte er dann: Ich war ja auch einer, der Wohlgefallen am Tode des Stephanus hatte. Aber der Herr sprach zu mir: Gehe hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden. Ja, du bist bekehrt und du willst wieder gut machen, was du schlecht gemacht hast, an dem Ort, wo du gefallen hattest am Tode Stephanus. Aber es ist nicht deine Aufgabe. Gehe hin, ich will dich unter die Heiden senden. Und nun hatten wir ja gelesen und war er aber trotzdem wieder in Jerusalem gelandet und versuchte, aus der Liebe Gottes heraus seine Brüder zu gewinnen. Wir haben da großes Verständnis, wir wollen das ja auch. Wir möchten auch nicht, dass jemand in Berlin verloren geht oder überhaupt aus Deutschland jemand verloren geht. Auch wenn wir manches zu meckern haben. Meckern ist immer ganz leicht, ne? Der Politiker macht was falsch, die macht was falsch, ganz falsch. Naja, ich möchte mal sehen, wenn diejenigen, die da meckern, an der Regierung wären, was die dann machen würden. Wir haben die Aufgabe und haben auch die Sehnsucht, dass sie gläubig werden. Wir dürfen für sie beten. Und Paulus hat das versucht und wir verstehen das auch, dass er hinging nach Jerusalem, um Menschen in die Gegenwart des Heilandes, des Messias zu führen. Aber wir müssen in erster Linie unserem Auftrag folgen. da wo der Herr uns hingestellt hat. Und wenn wir Missionsberichte aus Südamerika hören, dann ist uns deutlich, dass wir nicht in Südamerika sein müssen, sondern hier in Berlin. Andere mussten dem Ruf folgen, aus Deutschland nach Südamerika ziehen. Jeder hat seinen Auftrag. Aber die Liebe Gottes pulsiert in uns so, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, doch ein solcher werden sollte, der auch das Heil seiner Seele in Jesus findet. Denn die Liebe Gottes, ausgeschüttet in das Herz aller Gläubigen durch den Heiligen Geist, sucht immer neue Wege, dem Nächsten Gutes zu tun und zu diesem geoffenbarten Heil in Jesus Christus zu führen. So auch durch die Folien in den S-Bahn-Wagen. Wir machen das nicht deswegen, weil wir zu viel Geld hätten oder weil wir irgendwie ein ruhiges Gewissen haben möchten, dann lassen wir mal ein paar Folien drucken und hängen die aus, dann haben wir ja unsere Schuldigkeit getan. Nein, wir machen es in der Hoffnung und der Liebe, dass dadurch Menschen auf das Evangelium aufmerksam gemacht werden und dass sie darauf reagieren und ihr Leben doch unter die Führung Gottes stellen. Liebe macht erfinderisch. Und so wirbt ja Gott selbst in seiner Liebe immer wieder um die Menschen, dass sie zu ihm kommen. Er hat um Israel, sein Volk, geworben, auch zu einer Zeit, wo sie ganz daneben waren. Er hat sie nie aufgegeben. Er hat immer wieder sie eingeladen und er lädt jeden Menschen ein aus Liebe. Einige Verse möchte ich mal zu dieser Aussage lesen. Einmal in Jesaja 65, Vers 2 und Vers 9. Einmal ist es ja vorher die Klage darüber, dass Israel sich wieder umgedreht hat und woanders hingeschaut hat als auf den lebendigen Gott. Aber was tut Gott? Er reckt seine Hände aus und sagt, kommt wieder, ich recke meine Hände aus zu den ganzen Tag zu einem Volk, das eigentlich ungehorsam ist. Und trotzdem recke ich meine Hände aus zu dem Volk, das ja seinen eigenen Gedanken nachwandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Also wir würden ja sagen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, den lassen wir einfach mal in der Ecke stehen. Aber Gott sagt, nein, ich recke meine Hände aus. Ich weiß, du bist ungehorsam, du gehst deinen eigenen Weg nach, aber ich recke sie aus und ich will, dass du wieder zurückkommst. Und er sagt in Vers 9 hier, ich will aus Jakob Samen wachsen lassen und aus Juda, der meinen Berg besitze, denn meine Auserwählten sollen ihn besitzen und meine Knechte sollen da selbst wohnen. Ich recke meine Hände aus zu euch. Ich will doch alles wieder gut machen. Oder im Lukas-Evangelium, als Jesus Christus auf dem Ölberg saß und Jerusalem anschaute, ja, die Jünger waren so ein Beispiel, wie wir handeln würden. Herr, lass doch mal Feuer auf diese Leute fallen, haben sie am anderen Ort gesagt. Die sind es doch gar nicht wert, dass wir da beten und gucken. Jesus weinte. Und wenn man weint, hat man doch eine Sehnsucht, ein Mitempfinden für die Not des anderen. Er weinte, ich lese mal Lukas 19, Vers 41 und 42. Als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und er weinte über sie und sagte, ach, wenn doch auch du erkenntest, das ist mein Wunsch, zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Ach, wenn du es doch erkennen könntest. Merken wir, die Liebe Christi dringt auch die Boten in dieser Zeit so, dass wir sagen, ach, ihr Berliner, dass ihr es doch erkennen könntet. Ach, ihr Deutschen, dass ihr es erkennen könntet. Ach, ihr Obrigkeit, dass ihr es doch erkennen könntet. Aber nun ist leider manches vor euren Augen noch verborgen. Das ist Liebe Christi, Liebe Gottes zu seinem Volk, Liebe Gottes zu den Menschen. Darum in Matthäus 18, Vers 7, 10 und 11 lese ich mal, sagt ja der Herr Jesus von seiner Sendung, ich bin doch nicht gekommen, um die Leute jetzt kaputt zu machen, sondern ich will sie doch aufrichten. Ich will sie retten. Ich will ihnen das Gute geben. Er sagt zwar weh der Welt der Ärgernis halben in Vers 7. Es muss ja Ärgernis kommen. Doch weh dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt. Und in Vers 10, seht zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Jesus stellte ein Kind dort in die Mitte. Aber er will auch sagen, alle, die kindlich ihm vertrauen. Und in Vers 11, denn des Menschensohn ist gekommen, selig zu machen. Und zwar was denn? Ja, das total verloren ist. Merken wir immer diese Liebe Gottes. Und das sage ich uns ja einfach, um besser auch den Apostel Paulus verstehen zu können, der voll des Heiligen Geistes von dieser Liebe auch bewegt war. Oder in Markus 10, Vers 20 und 21, da kam doch ein Jüngling zu Jesus und sagte, ich habe alles getan, was im Gesetz steht. Fehlt mir denn noch irgendetwas? Ja, du kennst doch die Gebote, sagt der Herr Jesus. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand täuschen, ehre Vater und Mutter. Und er antwortete, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus schaute ihn an und liebte ihn. Liebt er ihn deswegen, weil das alles stimmt, was er gesagt hat? Nein, weil er gesehen hat, dieser Mensch muss gerettet werden. Der muss die frohe Botschaft hören, dass eigentlich, was er für gut meint, gar nicht gut genug ist. Er braucht das Gut, er liebte ihn. Ja, er sagte dann zu ihm, naja, das ist ja gut, dann geh mal hin und verkauf alles, was du hast und dann kommst du wieder, folgst mir nach. Aber diese Worte, er sah ihn an und liebte ihn. Er liebte ihn. Er rechnete nicht jetzt das Böse auf in ihm, sondern wollte ihn retten und segnen. So wie Gott auch durch den Propheten Jeremia sprach zu dem Volk Israel. In Kapitel 29, da lese ich auch mal den Vers 7 und dann 10 bis 11. Da heißt es, suchet der Stadt Bestes. Was, welche Stadt denn? Ja, von Babel. Von Babel, gottlose Stadt. Suchet das Beste. Gebt sie nicht auf. Vielleicht könnte für Stadt Babel auch Berlin stehen. Aber sucht das Beste. Da, wo ich euch hingeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht's euch auch gut. Und in Vers 10 und 11, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, dann will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort nach Israel bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Das sind die Gedanken, die auch Kinder Gottes, wiedergeboren im Heiligen Geist haben über die Mitmenschen. Gedanken des Friedens und der Liebe. Nicht des Gerichtes. Manche laufen ja einher und wollen alle richten, bloß sich selber nicht. Aber das ist nicht die Aufgabe von Kindern Gottes. Das macht die Welt. Aber Kinder Gottes haben den Geist der Liebe und des Friedens in sich. Diese hoffende Liebe auf Umkehr des Sünders kam auch darin zum Tragen, dass der Hohe Rat von Jerusalem nun das fünfte Mal über die Sendung Christi und seine Lehre und das Zeugnis der Gnade des Lebens in den Jüngern Jesu nachdenken sollten und beurteilen mussten. Sie wurden immer wieder gezogen und ihnen wurde immer wieder deutlich gesagt, wie das Leben aus Gott in Jesus Christus erneuert worden ist und dass jeder das haben sollte. Und fünfmal, fünf ist ja die Zahl der Gnade. Da ist zum Beispiel die erste Verfolgung in Lukas 22 zunächst, wo Jesus ja auch sagte vor dem Hohen Rat bekannte, dass er der Sohn Gottes ist. In Vers 66 bis 71, da heißt es folgendermaßen: Als es Tag ward, sammelten sich die Ältesten des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten Jesus hinauf vor den Rat. Und sie sagten: Bist du Christus? Dann sag es uns. Er sagte: Sage ich's euch, dann glaubt ihr nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht und lasst mich doch nicht los. Darum von nun an wird des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Da sprachen sie: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin's. Ich bin's. Vor dem Hohen Rat. Das Zeugnis des Evangeliums. Es war die Chance für sie, das nun anzunehmen. Und dann weiter in der Apostelgeschichte 4, ab Vers 5, das war die erste Verfolgung. Da hat man dann die Jünger vor den Hohen Rat zitiert und hat gesagt oder nachgefragt, aus welcher Macht sie denn das alles tun. Und sie gaben Zeugnis davon, nämlich nach dem Wunder der Heilung des Gelähmten, dass sie das aus Gottes Macht tun. Durch die Macht Jesu Christi. Man kann dort die Verse 5 bis 22 lesen. Ich lese aber nur mal Vers 11 und 12. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und sie sahen die Freudigkeit an von Johannes und Petrus und wussten, das sind ungelehrte Leute. Und die sagten dann noch: Ja, wir können es auch nicht lassen, wenn ihr es uns verbietet, davon zu reden. Sie kriegten vieles mit. Und im Kapitel 5, dann kam die nächste Verfolgung, die zweite Verfolgung. Und da wurden die Jünger wieder vor denselben Hohen Rat zitiert. Wir haben euch doch gesagt, ihr sollt nicht in diesem Namen predigen. Und sie hatten sie auch verschlossen im Gefängnis. Aber das Gefängnis war aufgetan und sie standen nun plötzlich wieder im Tempel und predigten. Und dann ließen sie sie holen und sagten zu ihnen, dass das nicht möglich ist. Haben wir euch nicht mit Ernst geboten, dass ihr nicht solltet lehren in diesem Namen? Und sehet, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt dieses Menschenblut über uns führen. Aber die Apostel sagten: Man muss doch Gott mehr gehorchen denn den Menschen. Denn der Gott, unser Väter, hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und das und an das Holz gehängt habt. Und diese Worte gingen ihnen auch durchs Herz. Und dann wiederum bei der dritten Verfolgung in Apostelgeschichte 6, 12 bis Kapitel 7, Vers 60, da geht es ja um Stephanus, der eine ganz lange Rede über die Geschichte Gottes mit Israel gehalten hat. und hat gesagt nachher, ja, dies ist der Messias, der da kommen sollte. Das habt ihr jetzt wieder gehört. Also passt auf, lasst euch nicht verführen und hört nicht weg, dass nicht das Urteil Gottes über euch kommt und ihr außen vor bleibt. Und was war die Folge? Ja, sie haben es wieder weggedrückt, Stephanus wurde gesteinigt. Und nun beim fünften Mal stand der Apostel Paulus wieder vor diesem Hohen Rat, und sagte ihnen erneut das Evangelium. Fünfmal wurden sie in kurzer Zeit eingeladen, auf Gottes Wort zu hören. Gott hätte ja schon längst einen Riegel davor schieben können, aber er lud immer wieder ein, merken wir. Immer wieder, kommt doch auch, lasst euch doch versöhnen mit Gott, der Messias ist da. Diese hoffende Liebe Gottes, es ist ja Gottes Liebe, bewegte also auch den Apostel Paulus und soll uns als Jünger Jesu auch bewegen. Jesus gab uns nicht auf, er hoffte immer, dass wir uns zur Buße leiten lassen und zur Umkehr kommen. Hoffte er immer. Obwohl wir uns gesträubt haben viele Jahre und sind eigene Wege gegangen. Aber Gott hoffte, er liebte uns und er gab immer wieder neue Situationen, die uns einladen sollten zur Umkehr und unser Leben in seine Hand zu geben. Und hier sehen wir und spüren diese Liebe des Apostels, dass trotz aller Anfeindungen von allen Seiten her er immer wieder die Worte sagte, liebe Brüder. Dreimal haben wir es gelesen im ersten Vers. Er sah den Rat an und sprach, ihr Männer, liebe Brüder. Er hätte auch sagen können, ihr seid ein ganz schönes Volk. Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Liebe Brüder, sagte er. Auch in Vers 5, nachdem er geschlagen worden ist, fing er wieder damit an. Liebe Brüder, ich wusste ja gar nicht, dass das der hohe Priester ist. Ich berufe mich auf das Gesetz, es steht tatsächlich geschrieben, dass du die Obrigkeit nicht lästern sollst und nicht fluchen sollst, auch nicht den Obersten im Volk. Liebe Brüder. Und in Vers 6, eben da Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer und andere Teil Pharisäer war, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder. Ja, das war die Liebe Gottes in ihm, die immer wieder einladend wirkte. Auch wenn er vorübergehend vielleicht fehl am Platz war, so wie er es selber bezeugte, dass der Herr ihm gesagt hat, geh weg von Jerusalem. Ich will dich unter die Heiden senden. Ich will dich an einem anderen Ort gebrauchen. Liebe Brüder, Paulus dachte gewiss an seine Zeit der Eigensinnigkeit und der Verstocktheit, was er alles falsch gemacht hat. Deswegen konnte er liebe Brüder sagen, konnte er einladen. Mensch, ich war doch noch viel schlimmer als ihr, hätte er sagen können. Und doch hat mich Gott angenommen. Er dachte an diese Zeit, wo er ein Verfolger war. Wir lesen ja oder lasen in Apostelgeschichte 9, nicht wie er schnaubte, Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Schulen, auf dass er etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Er wusste, was er für einer gewesen war. Und jetzt weiß er auch, wie es den anderen geht. Aber liebe Brüder, lasst euch doch mal einladen. Kehrt doch mal um. Ich war ja noch viel schlimmer als ihr. In 1. Timotheus 1 schrieb er ja auch diese Worte des Bekenntnisses über sein Leben, wie er so tatsächlich gehandelt hat in Vers 12 bis 15. Er sagt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher war. aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren und ich habe es ja unwissend getan im Unglauben. Liebe Brüder, ihr tut ja auch etwas unwissend im Unglauben. So könnte er gedacht haben. Ja, vor dem Hohen Rat. Es ist aber desto reicher gewesen die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christo Jesu ist. Und das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist, in die Welt Sünder selig zu machen, unter denen ich der Vornehmste bin. Liebe Brüder, also die Herzensbewegung durch den Geist Gottes spielte hier eine große Rolle. Darum hörte er gar nicht auf die Mahnungen des Herrn zunächst, geh nicht nach Jerusalem. Die lieben Brüder tun doch genau das, was ich vorher getan habe. Und sie können doch auch umkehren. Deswegen will ich sie doch einladen. In 1. Korinther 15, Vers 9, da schrieb er ja auch an diese Gemeinde zu Korinth und bekannte sein Leben und sagte, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Warum? Der ich gar nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, darum, dass ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Da bin ich ja der Geringste und der Schlechteste. Liebe Brüder, hinfort überließ er das Urteilen über den Nächsten allein Gott. Er hat sie nicht verurteilt, sondern das macht Gott. Ich will sie einladen. Liebe Brüder, und ich bin auch so dankbar, dass uns das Urteilen und Verurteilen als Kinder Gottes abgenommen ist. Wir würden sowieso ein falsches Urteil abgeben. Aber die Einladung, du darfst zu Jesus kommen, die ist uns gegeben. Und der wollen wir nachkommen. Die Liebe Jesu drang ihn, nur in dieser Hinsicht andere zum Seelenheil in Christus zu führen. In Römer 12 machte Paulus das nochmals sehr deutlich. Wenn wir das in diesem Zusammenhang lesen, da sagt er, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, fleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So nun dein Feind hungert, dann speise ihn, dürstet ihn, tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Eine wunderbare Aufgabe durch die Liebe Gottes. Wir dürfen den Nächsten segnen, aus der Dankbarkeit darüber, dass wir selbst gerettet worden sind und nicht verworfen wurden, obwohl wir so schlecht waren, dass wir überhaupt nicht in den Himmel passten. So schlecht. Und doch wurden wir geliebt. Noch ein Punkt. Die Zielgruppe des Apostels waren ja zunächst die Pharisäer. So haben wir gelesen, da waren Pharisäer und Sadduzäer. Diese waren ja in ihrem Übereifer, einen gerechten Gott zu bekommen und Frieden des Herzens zu finden, waren sie Verirrte. Paulus wollte das auch zuvor. Er wollte ja auch einen gerechten Gott verteidigen und Frieden des Herzens finden und verirrte sich und verfolgte die Gemeinde. Und diese Zielgruppe hatte Paulus nun vor Augen, diese Pharisäer. Sie waren durch allerlei selbst auferlegte Gesetze so zugedeckt und verblendet für die Wahrheit, dass sie gar nicht mehr durchschauen konnten. Aber sie waren solche, die auf der Suche nach dem Frieden und dem ewigen Heil waren. Das erkannte Paulus. Und hier können wir auch Folgendes sagen: Gesetzliche Leute geben eigentlich zu verstehen, den Frieden, den sie suchen, noch nicht so richtig gefunden zu haben. Sie hoffen durch jede peinlich genaue Beobachtung einer Gesetzesanordnung den ersehnten Frieden des Herzens zu empfangen oder ihm näher zu kommen. Deswegen gesetzliche Leute. Sie sind immer noch auf der Suche. Sie haben nicht den tiefen Frieden. Deswegen müssen sie sich immer Formen geben, damit sie sich Gefühl geben, ah, jetzt bin ich etwas richtiger. Vielleicht richtiger sogar als die anderen. Sadduzäer dagegen waren nur zeitbezogene Leute. Sie glaubten weder an Geist, an Engel oder einem Leben nach dem Tode. Sie glaubten nicht an einen persönlichen Heiland und Gott. Sie waren gleichzusetzen, so wie heute die Freimaurer, die auch keinen persönlichen Gott haben, die auch kein Leben nach dem Tode haben. Deswegen haben sie die Kremation eingeführt und streuen die Asche in den Wind. Denn sie haben kein Leben nach dem Tode. Das waren die Sadduzäer. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten, sondern die Sadduzäer, sie suchten einfach nur den Humanismus, die Mitmenschlichkeit und das Leben in der Kunst und Poesie, womit ihr Leben etwas edler werden könnte und ausgeschmückt werden könnte. Aber die suchenden Seelen waren die Pharisäer. Und die wurden immer wieder eingeladen. Paulus wollte gleichsam diese Suchenden von den Nichtsuchenden trennen. Und deswegen sprach er zu den Pharisäern ganz deutlich, ich bin auch ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Und ich bin für euch. Lasst euch nicht von den Ungläubigen aufhetzen und vom Glauben an Gott abhalten. Ihr seid Suchende und sollt Findende sein. Ich werde angeklagt, weil ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und schon war eine Spaltung da. Die Sadduzäer, die wurden auf die Seite gedrängt. Die Pharisäer sagten, na dann, wenn es so ist, da haben wir gar nichts mehr gegen den Paulus. Denn daran glauben wir. Der Apostel warb also noch einmal von ganzem Herzen um diese suchenden Seelen, damit sie den Messias kennenlernen sollten. Er sprach mit ihnen über diese gemeinsame Hoffnung der Auferstehung von den Toten und dass Jesus Christus der ist, der den Tod überwunden hat. Diese Hoffnung sollte sie miteinander verbinden. Es stand die Frage im Raum, wollt ihr das? Ja, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Mit den Sadduzäern haben wir nichts zu tun. Und hier können wir wirklich etwas lernen, dass die Auferstehung von den Toten zum ewigen Leben die zentrale Botschaft der Liebe Gottes ist. Es geht um die Auferstehung von den Toten, um das ewige Leben. Diese Botschaft schlug eine Brücke zu den Pharisäern im Hohen Rat. Und sie ließen ab von der Verfolgung des Apostel Paulus. Wenn wir Menschen nicht zu einer religiösen Richtung führen wollen, sondern mit dem Heil der Seele beschenken wollen in Jesus Christus, dann muss die Frage der Auferstehung von den Toten geklärt werden. Denn das ist das Zentrale. Davor haben die Menschen ja am meisten Angst, vor dem Tod, vor dem Sterben. Die Frage muss geklärt werden. Wenn die geklärt ist, sie leben in Ewigkeit, dann flieht die Furcht des Todes. Die Auferstehung Jesu von den Toten beinhaltet nämlich Befreiung zugleich von Sünde und ewiger Verdammnis vom Gericht. Das heißt, wenn die Frage der Auferstehung von den Toten geklärt ist, ist alles andere auch geklärt. Alles andere auch geklärt. Es geht ja nicht nur um die Frage, wie werde ich meine Schuld los, sondern es geht um die Frage, werde ich in Ewigkeit bei Gott sein? Dazu werde ich auch meine Schuld los. Die hat Jesus Christus getilgt. Alle, die an ihn glauben, werden von dem Tode freigemacht und den Begrenzungen, die nämlich zum Tode führen. Wäre Jesus nicht auferstanden von den Toten, gäbe es keine Befreiung. Dann würde auch der Zuspruch von Sündenvergebung und Golgatha nichts nützen. Dann können wir sagen, Jesus starb am Kreuz für deine Sünden. Aber er ist nicht auferstanden. Dann nützt das gar nichts. Und das sagt der Apostel Paulus ja dann später auch. Und das trieb ihn in seinem Herzen. In 1. Korinther 15 Vers 12 und weiter sagt er, wenn Christus gepredigt wird, wird er von vielen so gepredigt, dass er nicht auferstanden sei von den Toten. Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, dann ist Christus ja auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt vergeblich, dann ist der Glaube vergeblich. Wir würden ja auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir gegen Gott zeugen. Er hätte Christum auferweckt, den er gar nicht auferweckt hatte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Und ist Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube eitel. So seid ihr dann noch in euren Sünden. Das wird einfach so gesagt. Wenn die Auferstehung nichts ist, dann bleibt die Sünde trotz des Kreuzes stehen. So sind auch die, die dann Christus entschlafen sind, dann verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, ja, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das war das Zentrale. Deswegen hat er sich mit diesen Pharisäern erstmal verbunden. Ihr glaubt doch auch an die Auferstehung von... Ja, dann sage ich euch, das ist geschehen, da ist die Tür offen. Und somit also auch eure Sünden vergeben. Und wer da glaubt an die Auferstehung von den Toten und das Leben danach, der trachtet nach dem, was da droben ist. Paulus hoffte, über diesen Hinweis auf die Auferstehung der Toten den Zuhörern noch einmal die Tatsache der göttlichen Gnade in Jesus Christus groß zu machen. Das Letzte, das ist so wunderbar, was wir da auch gelesen haben. Nachdem ja nun der Apostel merkte, dass er eigentlich doch nicht weiterkam. Und das mit gutem Grund, weil Gott es nämlich nicht wollte. Er hat eine Decke noch einem Teil Israels gegeben, dass sie nicht glauben können, damit das Evangelium unter den Heiden ausgebreitet wird und erst zum Schluss der Überrest befreit wird von der Decke und den Messias erkennt. Als nun der Apostel in dieser schwierigen Situation war und seine Hoffnung nicht erfüllt wurde, Sadduzäer, Pharisäer gingen ja streitend auseinander. Die römischen Soldaten nahmen ihn wieder weg und brachten ihn wieder ins Lager zurück. Da kam aber doch der Herr und tröstete ihn. Ja, der Herr hätte ja sagen können, na ja, habe ich dir nicht gleich gesagt, Paulus? Ne? Du sollst ja gar nicht nach Jerusalem gehen, du bist da hingegangen, hast du davon? Nein, das hat der Herr nicht gesagt, sondern er hat gesagt, sei getrost. Sei getrost. Denn wie du jetzt Zeugnis abgelegt hast zu Jerusalem, so musst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Sei getrost. Ja, wir hätten ja gesagt, na siehst du, das hast du davon. Ne? Das sind wir so. Aber Gott macht das nicht. Auch hier lädt er ein und lädt uns auch immer wieder ein. Er hat ja gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende, Matthäus 28, 20. Und in 2. Korinther 4, Vers 9 gab ja der Apostel nochmal Zeugnis. Das möchte ich uns da auch nochmal kurz lesen, wo er davon sprach, dass Gott ihn doch nicht verlassen hat, sondern immer wieder auch getröstet hat. Da heißt es, wir leiden zwar Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden nicht verlassen. Genau das fand hier, er litt ja dort Verfolgung. Und vielleicht sogar durch die eigene Schuld, dass er dahin gegangen ist. Aber er wurde nicht verlassen. Sei getrost, Paulus. Ja, du hast Zeugnis abgelegt und das sollst du jetzt zu Rom tun. Jünger Jesu werden immer Zeugen der Auferstehung Jesu bleiben, auch wenn das Zeugnis abgelehnt wird von denen, die es gehört haben. Denn der Herr bleibt immer mit uns. Er führt uns, er beauftragt uns und wir dürfen seine Zeugen bleiben und er tröstet uns immer wieder, auch in der jetzigen Situation. Er hat ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe sie überwunden. Ich bin der Herr. Er will das Sagen haben bei uns. Er will uns lenken und leiten. Und er hat es vorgehabt und dann auch getan mit dem Apostel Paulus, der ja später bis nach Rom und noch weiter kommen konnte. Vielleicht soweit zu diesem Text. Die Liebe Gottes hofft alles.